Einen recht guten Abend zusammen, allerseits. Ja, es ist gewünscht worden, einmal das Thema Ehe hier zu besprechen. Und da habe ich vor, zunächst vom Wesen der Ehe zu sprechen und darauf über die rechte Sorge für die Ehe. Und danach könnten wir sprechen über die Auflösung der Ehe. Und als viertes über eine Eheschließung nach einer bereits vollzogenen Eheschließung. Eine Frage, die sehr aktuell ist. Aber zunächst wollen wir Fundament legen und vom Wesen der Ehe sprechen. Und ich will gleich hineinsteigen, ohne eine große Einleitung. Also vom Wesen der biblischen Ehe. Es geht hier um die Ehe nach der Heiligen Schrift. Als erstes halten wir fest, die biblische Ehe ist ein ursprünglicher Gedanke Gottes. Und dazu möchte ich aus 1. Mose 1 lesen, die Verse 26 und 27. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sagte: Wir machen Menschen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Getier und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Die biblische Ehe ist ein ursprünglicher Gedanke Gottes. Bevor Gott die Menschen schafft, denkt er schon an die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben sollen. Und er hat vor, nicht zuerst einen und dann daraus kommt der andere, sondern er hat vor, gleich zwei zu schaffen. Dabei kommt der eine zwar aus dem anderen, aber erst mittels einer Operation des himmlischen Arztes. Und er schafft eigentlich neu eine Frau, sodass am Anfang zwei Menschen stehen, eine weibliche Person und eine männliche Person. Aber eben Gott dachte daran, bevor er sie schuf. Die biblische Ehe ist also ein Gedanke Gottes. Gott schafft Zweigeschlechtlichkeit. Weiter, die biblische Ehe ist eine Verordnung Gottes, eine Stiftung Gottes. Dazu aus 1. Mose Kapitel 2, Vers 18 haben wir bereits gehört. Wir wollen weiterlesen. 1. Mose 2, ab Vers 18 bis Vers 28. Nein, Entschuldigung, Vers 25. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Übrigens zur Erklärung der Beziehung zwischen Kapitel 2 und Kapitel 1. Offenbar ist es hier genauso wie in der Geschichtserzählung bei Menschen. Man erzählt grundsätzlich etwas, besonders wenn man schreibt. Man erzählt in groben Zügen und dann geht man wieder zurück und füllt gewisse Lücken. Das machen Geschichtsschreiber, das macht man in der Erzählung und das ist auch hier so geschehen. Kapitel 2 soll nicht als Bericht aufgefasst werden, der nach Kapitel 1 vorkommt, sondern innerhalb von Kapitel 2 sich eigentlich geschichtlich befindet. Es ist auch nicht ein Bericht, der im Gegensatz zu Kapitel 1 stehen sollte, von jemand anderem verfasst. Also eine Ergänzung von Kapitel 1. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dieses gehört also in Kapitel 1, Vers 26 und 27 hinein. Er hat den einen geschaffen, und ist dabei, an den anderen zu denken. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus der Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch einem jeglichen Vieh und Vogel und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss deren Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute aus seiner Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, eine Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist nun einmal Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin oder Frau heißen. Im Hebräischen Männin, Luther hat so übersetzt und Schlachter macht es ihm nach, tut es ihm nach. Männin ist ein geschaffenes Wort, soll also das Hebräische wiedergeben. Das hebräische Wort ist also die weibliche Form von Mann. Sie soll Männin heißen, denn sie ist dem Mann entnommen. Darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, sodass sie zu einem Fleisch werden. Oder und sie werden ein Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Die Ehe ist eine Stiftung Gottes, eine Verordnung des Höchsten. Achten wir, ich möchte nun auf einiges eingehen in diesen Versen, achten wir nun auf den Inhalt dieser Verordnung oder dieser Stiftung. Erstens, die Ehe bringt dem Menschen etwas Gutes. Die Schöpfung war noch nicht vollständig. Als sie vollständig war, heißt es, es war alles gut. Aber bevor es fertig war, war es noch nicht gut. Das heißt, es war nicht vollständig. Nicht als ob das bereits geschaffene korrekturbedürftig wäre, sondern es war noch nicht vollständig. So wie es war, war es noch nicht genug. Der Mann ist geschaffen, die Frau noch nicht. Gott sagt, es darf nicht dabei bleiben. Der Mensch braucht eine Ergänzung. Und diese Ergänzung ist etwas Gutes. Die Ehe und die Ehefrau ist in Gottes Augen also etwas Gutes. Es heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibe. Später kommt eine neue Verordnung. Es ist vielleicht hilfreich zu wissen, dass wir verschiedene Verordnungen Gottes haben für das Leben von Menschen. Wir haben zunächst die Schöpfungsordnung. Nachdem der Mensch in die Sünde gefallen ist, haben wir die Schöpfung, die dem sündlichen Menschen entspricht. Wir haben eine neue Verordnung Gottes, die die alte oder die Schöpfungsordnung nicht ganz aufhebt, aber jetzt ergänzt. Später nach der Sintflut haben wir eine neue Verordnung oder eine neue Ergänzung. Und mit dem Kommen des Messias, des Erlösers der Welt, haben wir weitere Verordnungen Gottes. In dieser neuen Verordnung Gottes mit dem Messias heißt es, es ist gut, beziehungsweise es kann gut sein, wenn der Mensch alleine bleibt. Es war nicht üblich in Israel, es war nicht üblich bei den Griechen und Römern, dass man allein blieb. Es hat normalerweise keine Junggesellen gegeben. Ganz wenige vielleicht, aber normalerweise hat jeder geheiratet. Jesus sagt, das gibt es jetzt, dass einige wegen des Reiches Gottes, weil sie Gott dienen wollen, ledig bleiben. Das ist aber etwas Künftiges. Im Moment ist das nicht die Verordnung Gottes. Im Moment ist es die Verordnung Gottes, dass jeder heiratet. Weiter, wenn es heißt, Die Ehe bringt dem Menschen etwas Gutes, weisen wir darauf hin, weil die Ehe etwas Gutes ist, wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Es ist gut, dass Kinder im Hause der Eltern aufwachsen, aber es ist ebenfalls gut, dass die Zeit kommt, wo ein Kind als Erwachsener dann Vater und Mutter verlässt, um seiner Frau anzuhangen. Zugunsten der Ehe gibt es also eine Trennung von der Familie. Das will heißen, die Ehe als ein neuer Schritt im Leben eines solchen jungen Mannes ist etwas Gutes. Es lohnt sich, die Familie zu verlassen. Die Ehe ist also etwas Vorzuziehendes. Er zieht es vor, mit seiner Frau zu leben, anstatt mit seinen Eltern. Und auch das gehört zur guten Verordnung Gottes. In Sprüche 18, Vers 22 lesen wir, wer eine Frau findet, findet etwas Gutes. Es ist also gut zu heiraten und die Ehefrau ist etwas Gutes. Zweitens achten wir auf den Inhalt weiter dieser Verordnung in 1. Mose 2. Es geht um eine Ehe zwischen Menschen, nicht zwischen Mensch und Tier. Die Tiere kamen als Geschlechtspartner für den Menschen nicht in Betracht. Drittens, es geht um eine Ehe zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts. Die Ehe, die Gott verordnet, ist nicht eine zwischen Menschen desselben Geschlechts. Auch das erfahren wir in 1. Mose 2. Gott verurteilt gleichgeschlechtliche Verbindung, hier noch nicht, aber später, wo sie bereits stattfindet, wird dem Menschen mitgeteilt, dass es nicht gut ist. Und darüber hat es einen längeren Abschnitt in Römer Kapitel 1. Ich gebe den Schriftabschnitt. Ich werde also nicht alle Stellen lesen, die ich angebe. Aber da es ein Seminar ist, gebrauche ich dann eher den Vortrags- oder Vorlesungsstil und gebe Schriftstellen, die man dann hinterher nachlesen kann. Viertens, immer noch bei 1. Mose 2, es geht um eine Ehe zwischen gleichwertigen Menschen. Werner Neuer macht sehr gut darauf aufmerksam, dass wir einen Unterschied machen müssen zwischen gleichartig und gleichwertig. Mann und Frau sind nicht gleichartig, aber sie sind gleichwertig. Ich will gleich einiges lesen. Es geht um eine Ehe zwischen gleichwertigen Menschen. In 1. Mose 1, Vers 27 lasen wir, beide, Mann und Frau, waren Ebenbilder Gottes. Lasst uns Menschen schaffen in unserem Bilde. Und er schuf den Menschen, Mann und Frau, beide Ebenbilder Gottes. Beide sind also gleichwertig vor Gott. In Kapitel 2, in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, um ihn diesen Ausführungen zugrunde zu legen, heißt es in den Versen 21 bis 23, dort wird die Frau aus der Seite des Mannes genommen. Und gerade hierzu möchte ich einiges aus Werner Neuer lesen. Neuer ist zu empfehlen in Bezug auf dieses Thema Mann und Frau in christlicher Sicht. Er greift zurück auf die Psychologie, auf die Physiologie, auf die Erfahrung, aber ganz besonders auch auf die Heilige Schrift. Ich lese dort aus den Seiten 60 und 61 Folgendes. Auch in 1. Mose 2 wird die Gleichwertigkeit der Geschlechter klar zum Ausdruck gebracht. In Vers 18 heißt es, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Die Frau wird hier als Hilfe des Mannes bezeichnet, und zwar als eine ihm entsprechende Hilfe. Gerhard von Rath, ein Alttestamentler, hat mit Recht darauf hingewiesen, dass in diesem Ausdruck ihm entsprechend der Begriff des Gleichgearteten wie auch der Ergänzung enthalten ist. Wenn es heißt in unserer Übersetzung, die ihm entspricht, dann sagt von Rath, das enthält zwei Gedanken, gleichartig, das heißt gleichgeartet sein, und auch Ergänzung. Dann weiter heißt es, die Wahl dieser Ausdrücke soll darauf hinweisen, dass dieses Geschöpf mit dem Manne die gleiche Natur hat. Ich ist das Wort für den Mann und auch für die Frau. Das heißt, sie heißt genauso wie er, nur weibliche Form. Aber doch von ihm verschieden ist. Daher die Endung A, das heißt eine weibliche Endung. Die Bezeichnung für die Frau bringt ihre Gleichwertigkeit ebenso wie ihre Andersartigkeit zum Ausdruck. Die Benennung der Frau zeigt also, wie sehr sie der Mann als ebenbürtiges und gleichwertiges gegenüber empfindet. Er nennt sie nach sich selbst. Er heißt Mensch oder Mann und nennt seine Gefährtin nach ihm selbst. Er empfindet sie als etwas Gleichgeartetes, als etwas Gleichartiges. Das Gleichwertige gegenüber der Geschlechter wird durch den folgenden Vers noch unterstrichen. Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Das ein Fleisch werden drückt die gleichwertige partnerschaftliche Verbundenheit von Mann und Frau aus, ihre personale Gemeinschaft, in umfassendem Sinne, zu der sowohl die körperliche wie die geistige Gemeinschaft von Mann und Frau, das gegenseitige Helfen bei der Arbeit, das gegenseitige Verstehen, die Freude aneinander, das Ausruhen aneinander gehört. 1. Mose 2, Vers 24 ist frei von jeglicher Geringschätzung der Frau. So köstlich ist sie offenbar dem Manne, dass er sein Köstlichstes, seine Sippe, um ihretwillen verlässt. Er verlässt seine Familie, seine Sippe und hangt an seine Frau. Der Vers 24 kann in seiner Tragweite nur dann hinreichend verstanden werden, wenn man ihn auf dem Hintergrund der alttestamentlichen Hochschätzung der Eltern und der Familie sieht. Nachdem man einmal eingesehen hat, wie hoch die Familie und die Eltern selbst stehen in den Augen eines Israeliten, dann weiß man den Wert der Ehe und der Ehefrau zu schätzen, wenn es hier heißt, er wird Vater und Mutter, diese Geschätzten, verlassen und wird seiner Frau anhangen. Soweit Neuer. Fünftens, zu dieser Stiftung gehört in 1. Mose 2, dass es um eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau geht. Hierzu einige Stellen aus dem Alten Testament, zuerst aus Maleachi Kapitel 2. Maleachi Kapitel 2, Vers 16. Ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Kleid mit Frevel zudeckt, spricht der Herr der Heere. Darum hütet euch in eurem Geist und seid nicht treulos. Hier geht es um Ehescheidung zugunsten eines weiteren Partners. Während man verheiratet war, wird eine andere Person, dem Manne wichtig, und es kommt zu einer Ehescheidung. Also die Verliebtheit, die neue Liebe, entsteht schon während man verheiratet ist, und es kommt dann zur Ehescheidung. Das heißt, die Bibel hasst eigentlich die Polygamie, die Mehr-Ehe. Hosea Kapitel 2, Hosea 2, Vers 18. An jenem Tage wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal oder mein Herr nennen wirst. Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Munde entfernen. Mein Mann persönlich. Jede Frau darf ihren persönlichen Mann haben. Jesaja 54. Jesaja 54. Vers 5. Denn dein Eheherr ist dein Schöpfer, Herr der Heere ist sein Name, und dein Erlöser, der Heilige in Israel, wird Gott der ganzen Erde genannt. Israel wird mit einer Frau verglichen, die nicht mehr Kinder haben kann. Und nun vergleicht Gott sich selbst mit einem Manne, der Kinder schaffen kann. Aber es geht hier um einen Mann und eine Frau. Das heißt, das Ideal ist die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Und eigentlich ist die Ehe ein Bild davon und umgekehrt die Beziehung Gottes zu seinem Volk ein Vorbild für die Ehe. Polygamie wird in der Schrift nie gut geheißen, wird aber, wo sie vorkommt, unter dem Gesetz geregelt. Dabei sollte ich vielleicht kurz erklären, wir haben im Alten Testament zwei Ebenen von Gesetzgebung. Wir haben die ideale Gesetzgebung, aber Gott, der das Gesetz gibt, rechnet mit der Sünde und er kalkuliert sie ein, so wie er auch die Tätigkeit seines Feindes Satan einkalkuliert und das alles einbauen kann in die Erfüllung seiner ewigen Absicht. So kalkuliert er die Sünde ein und er weiß, dass der Mensch nicht auf der höchsten Ebene seiner Wünsche, seiner Vorstellungen leben wird. Er wird absacken. Was jetzt? Damit es jetzt unterhalb dieser Ebene nicht zu einem uferlosen Chaos kommt, erlässt er weitere Verordnungen, die nun gleichsam das Verhalten des Menschen auffangen und ihm eine zweite Grenze geben. Es wird hier ein zweiter Zaun geschaffen, innerhalb der Israeliten bleiben soll. Polygamie war nie Gegenstand der obersten idealen Regelung, sondern der zweitrangigen Regelung. Der Mensch wurde aufgefangen. Jesus sagt, am Anfang war es nicht so. Am Anfang war Adam und Eva da, ein Mann, eine Frau. Er weist dann auf diesen Text in 1. Mose 2 hin. Polygamie wird in der Schrift nie gut geheißen, wird aber, wo sie vorkommt, unter dem Gesetz geregelt. Unter dem neuen Bund kommt sie überhaupt nicht in Frage. Da lesen wir in 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus Kapitel 3, 1 und 2. Treu ist das Wort. Wenn jemand sich nach einem Aufseheramt ausstreckt, verlangt ihn nach einer edlen Wirksamkeit. Und jetzt folgen die Vorschriften für das Aufseheramt. Luther übersetzt leider Bischof. Das ist heute etwas anderes in unseren Ohren. Hier geht es nicht um den Bischof, sondern um den Ältesten in einer Ortsgemeinde von Christen. Diese Gemeindeleitung erfuhr vier Bezeichnungen. Die Leitung der biblischen Gemeinde konnte mit Hirten bezeichnet werden oder mit Lehrern, sie waren Lehrer, oder sie konnten Aufseher heißen oder auch Älteste, Aufseher, Hirten und Lehrer, die vier. Und hier geht es also um diese Leitung der Gemeinde. Diese Leitung sollte ein Vorbild sein für den Rest der Christen in der Versammlung, in der Gemeinde. Das beinhaltete schon das Wort Ältester. Ein Ältester war ein älterer Mann früher. Aber eben dieses Wort wird übernommen, um die organisatorische Leitung zu bezeichnen. Da sehen wir, dass ein Ältester in einer Gemeinde genau das sein sollte, was ein älterer Mann in Israel sein sollte. Bedenken wir übrigens, dass nach dem Gesetz Jugendliche, die ins Verbrecherische sich begaben, die nicht die Wege Gottes einhielten, nicht die Hälfte ihres Lebens ausleben sollten. Wenn jetzt jemand nach dem Gesetz alt wird, ist das normalerweise ein Zeichen davon, dass er innerhalb des Gesetzes einigermaßen gelebt hat und also ein Beispiel geworden ist für Jüngere. Es geht hier also um ein Beispiel für andere Christen. Und jetzt lesen wir in Vers 2. Dementsprechend soll der Aufseher unbescholten sein, und jetzt kommt dieses Wort, das uns an dieser Stelle interessiert, Mann einer Frau. Die Polygamie wird noch nicht verboten für die Gemeinde, für die Christen. Wenn die christliche Botschaft, die Christusbotschaft hinausgeht in die Welt, dann stößt sie auf ungöttliche, ungute Situationen. Der Mensch lebt in Sünde als Nichtchrist. Er lebt fern von Gott und dort kommen Ausartungen in der Gesellschaft vor. Und dort kann auch die Polygamie vorkommen. Und wenn solche Menschen Christen werden, dann ist das ein Problem, wenn ein Mann mehrere Frauen hat. In der Missionstätigkeit wurde dieses Problem verschieden gelöst. Mir scheint, im Neuen Testament, das heißt zur Zeit des Neuen Testaments, wird es hier und da zugelassen, wenn ein Polygamist sich bekehrt hat, dass er die Frauen bei sich behält. Ich weiß nicht, wie das geregelt wurde, ob er es auch mit ihnen schlafen durfte oder nur sie behalten durfte. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber ich denke nicht, dass er sie verstoßen musste. Aber der Weg wird schon gezeichnet. Dadurch, dass es dem Ältesten, dem Vorbild von christlichen Männern, verboten wird, mehr als eine Frau zu haben. Einer, der mehrere Frauen hat, kommt für das Ältestenamt nicht in Frage. Er darf nur eine haben. Da ist aber der Weg schon gezeichnet für die anderen. Und es wird klar, somit klar, dass dann im Reich Gottes, im Christusreich der Gemeinde, die Polygamie keinen Platz hat. Als, das heißt, sie wird nicht geduldet, oder gut geheißen, besser, geduldet hier und da vielleicht schon. Sechstens, es geht in 1. Mose 2 um eine sinnvolle Ehe. Wir erfahren allerhand über die Ehe in diesem Text. Also sechstens geht es um eine sinnvolle Ehe. Was ist eine sinnvolle Ehe? Erstens, die Ehe ist zum Bilde Gottes da. Noch einmal 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Sie und ihn gehen parallel, beziehungsweise sogar kongruent. Das heißt, sie sind dasselbe. Mann und Frau sind zur gleichen Zeit ein Mensch und zwei, ihn und sie. Er schafft den Menschen, Mann und Frau. Sie sind beides, Individuen, Plural, aber sie sind eine Einheit. Und als solches, als eine Einheit und eine Mehrzahl, sind sie ein Bild von Gott. Denn Gott ist gleichzeitig einzählig und mehrzählig. Und so ist schon die Gemeinschaft vorhanden. Das heißt, die Gemeinschaft ist schon strukturiert. Die Gemeinschaft unter Menschen wird gewurzelt im Wesen Gottes und, weil der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, im Wesen des Menschen. Weil die Ehe eins ist und zwei, gibt es Gemeinschaft. Denn Gemeinschaft heißt, mehrere sind zusammen. Also aus diesem Ehegedanken im Bilde Gottes entsteht der Gedanke und der Weg, die Erfahrung der Gemeinschaft. Und das gibt der Ehe ihren Sinn. Sie ist im Bilde Gottes geschaffen, das gibt ihr Bedeutung. Und sie entsteht oder sie lebt nach dem Wesen des Menschen, das gibt ihr einen Sinn. Zweitens, die Ehe ist zum Dienst da. Menschen dienen einander. Adam braucht Eva als Hilfe. Eva braucht Adam als Haupt. Beide brauchen einander. Eva braucht Adam als Haupt, das heißt als einen, der sie versorgt und beschützt. Beides ist notwendig. Besorgen oder sorgen, Fürsorge tragen und schützen sind die zwei zentralen Aufgaben des israelitischen Hirten. Er muss dafür sorgen, dass die Schafe etwas zu fressen haben, dass sie am Leben bleiben. Aber das genügt nicht, es gibt Gefahr. Die Schafe müssen vor Wegnahme des Lebens geschützt werden. So haben wir diese zwei Funktionen in der Umhütung, in der Fürsorge. Das soll Adam für die Eva sein. Er soll sie versorgen, er soll für sie sorgen und er soll sie beschützen. Man vergleicht auch Epheser 5. Epheser 5, wo wir im Rahmen der Christusbotschaft des neuen Bundes ein ähnliches Wort haben, wo sogar aus 1. Mose 2 zitiert wird. Zuerst Vers 23, 5. Mose Vers 23. Weil der Mann das Haupt der Frau ist, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde. Und was heißt jetzt Haupt unter anderem? Und er, Christus, ist der Retter des Leibes. Wenn der Mann dieses hört, ich bin Haupt der Frau, dann soll er gleich hören, wie Christus Haupt der Gemeinde ist. Denn die Ehe ist ein Bild von der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde und umgekehrt. So wie es zwischen Christus und der Gemeinde ist, so ist es zwischen Mann und Frau. Ist Christus Haupt der Gemeinde, dann ist der Mann Haupt der Frau. Ist Christus Haupt, dann ist er Retter der Gemeinde. Ist der Mann Haupt, dann ist er der Retter der Frau. Er hat sie zu versorgen und zu beschützen. Jetzt Vers 28 und 29. In dieser Weise haben die Männer ihre Frauen zu lieben, wie ihre Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hasste je sein Fleisch, sondern er nährt und pflegt es. Gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Heute sind wir sehr vergesslich und es ist eine Hilfe, wenn wir die Übersetzung der Bibel ein wenig ergänzen. Das heißt, wenn der Sinn angedeutet ist, dass wir ihn mit einfachen Worten ergänzen. Der Satz ist hier unvollständig. Es wird etwas vorausgesetzt, das wir schnell vergessen könnten. Noch einmal. Der Mann oder der Mensch nährt und pflegt es, sein Fleisch, das heißt sein Leib. Gleich wie auch der Herr die Gemeinde was? Das Verbum fehlt. Wie der Herr die Gemeinde nährt und pflegt. Ja? Der Herr nährt und pflegt uns. Und das soll der Mann überlegen. Der Herr ist mein Fürsorger und mein Beschützer. Er schaut nach mir. Und so, wie der Herr es tut, so soll ich es für meine Frau tun. Er hat an seinem Herrn ein Vorbild, so wie sie auch an ihrem Herrn ein Vorbild für sie selbst, für sich selbst hat. Also, im Neuen Bund ist es genauso wie im Alten Bund. Der Mann braucht die Frau und die Frau braucht den Mann. Wenn der Mann am Anfang der Frau das Leben gab, 1. Mose 2, 21 und 22. Gott schafft die Frau aus einer Rippe, die er von der Seite des Mannes entfernt. Dann kommt die Frau also aus der Seite des Mannes. Wenn der Mann also am Anfang der Frau das Leben gibt, Paulus nimmt in 1. Korinther 11, Vers 8 darauf Bezug, dann entspricht es diesem, wenn er ihr Leben erhält. Wenn Gott Leben schafft, dann erhält er dieses Leben. Heute denken viele junge Männer sich nichts, wenn sie ein Kind auf die Welt setzen, aber dann davonlaufen und ihre eigenen Wege wieder gehen und das Kind dem Mädchen überlassen. Oder der Frau, wenn sie verheiratet waren, verlassen sie sie. Nicht so Gott. Gott schafft Leben und er versorgt dieses Leben. Er schaut danach. Und der Mann, wenn er der Frau das Leben geschenkt hat, durch die Hand Gottes, dann geziemt es sich, dass er für diese sie dienen miteinander. Auch das gehört zum Sinn der Ehe. 1. Mose 1, Vers 28. Gott stellt den Menschen in seinen Dienst. Zur alten Zeit konnte es vorkommen, wie auch in euren Zeiten, dass ein Land von einem stärkeren Land oder von einem stärkeren Volk erobert wurde. Damals konnte es dann vorkommen, dass der neue Herr des Landes, der dieses Volk erobert hatte, dass er ein Standbild von sich selbst in diesem Lande errichtete, als Zeichen davon, wer jetzt der neue Herr im Lande sei. Ähnlich macht es Gott. Gott hat die Welt geschaffen und er stellt jetzt ein Bild von ihm, ein lebendiges Bild von ihm, in diesen Raum. Natürlich hat er die Welt nicht geknechtet, nicht so. Das Bild hinkt. Gott hat eine Welt geschaffen, seine Welt, sein Land. Und er stellt ein Ebenbild von ihm in diese Welt hinein. Und die Welt soll wissen, dies ist ein Bild vom Herrscher im Himmel, den man nicht sieht. Er wird verwalten für Gott. Er ist Gottes Verwalter in dieser Schöpfung. Nicht nur Krone der Schöpfung, sondern auch Verwalter und Herr der Schöpfung. Er soll sie nicht unterdrücken. Seit einigen Jahren wird dem Christentum vorgeworfen, von Toynbee und anderen, dem englischen Geschichtsschreiber, aber auch von einem gewissen amerikanischen Naturwissenschaftler, sein Name entfällt mir gerade. Man wirft den Christen vor, beziehungsweise der christlichen Bibel, sie würde gelehrt haben und dieses Erbe müssten wir abschütteln. Der Mensch hätte ein Recht, die Schöpfung auszubeuten, beziehungsweise die Natur auszubeuten. Das liest man aber in den Text hinein. Und zwar durch die Brille der Sünde, denn seit 1. Mose 1 ist der Mensch in Sünde gefallen, Kapitel 3. Und dieser Mensch beutet die Schöpfung aus. Nicht der Mensch, den Gott geschaffen hat am Anfang. Der sollte die Welt beschützen, hüten. Das sollte beginnen im Garten Eden. Aber der Garten Eden war nur ein erstes Exemplar von der weiteren Aufgabe, die ganze Erde zu schützen. Dort konnte er zunächst üben. Er sollte den Garten hüten, nach ihm aufpassen. Und dann später in der ganzen Welt diesen Auftrag wahrnehmen, die Schöpfung für Gott zu verwalten. Also Adam und Eva haben nun gleichwohl, beide haben sie Anteil an diesem Auftrag, in der Schöpfung zu verwalten, und dazu gehört, dass sie sie kennenlernen, dass sie also Naturwissenschaftler werden, dass sie sie erkunden und sie kennenlernen. Bäume oder Vegetation, Tiere, Gevögel, Mineralien, alles in dieser Welt. Lebendes und Nichtlebendes. Beide sind also zur Naturwissenschaft gerufen und auch zur Verwaltung der Schöpfung. Später kommen dann noch andere Dienste hinzu, mit dem Kommen des Messias, wenn das Reich Gottes mit dem Messias kommt und der Gemeinde Jesu, dann kommen neue Dienste für Mann und Frau hinzu. Diese lernen wir im Neuen Testament kennen. Und interessant ist, dass sie dann neu begabt werden für diese neuen Dienste. Diese Begabungen heißen Gnadengaben. Und diese Gnadengaben erfahren oder erhalten Mann und Frau gleichwohl. Beide bekommen Gnadengaben und beide sind gerufen, im Reiche Gottes zu dienen. Das kommt dann später hinzu. Aber wir kommen zurück zu 1. Mose 2, 1 und 2. Wir erfahren hier, wie gesagt, dass die Ehe eine Stiftung Gottes ist und ein weiteres, die Ehe ist da zur Fruchtbarkeit. Wenn sie einen Sinn hat, die Ehe hat einen Sinn, dann gehört zu diesem Sinn, dass die Ehe fruchtbar ist. 1. Mose 1, Vers 28, seid fruchtbar und mehrt euch. Da hörten wir unlängst, gerade in diesen Tagen, dass in gewissen Kreisen es für geistlich gehalten wurde, jedes Jahr ein Kind auf die Welt zu setzen. Das heißt, mit der eigenen Frau. Also, so sagt es die Bibel nicht. Ja. Das mag fleischlich sein, aber nicht geistlich. Das ist nicht der Sinn von 1. Mose 28. 1. Mose 28 ist ein grundsätzliches Wort an den Menschen, wie der Einzelne, wie die einzelne Ehe nun dieses Gebot, diesem Gebot nachkommt, das steht auf anderen Seiten der Bibel. Siebtens, in 1. Mose 2 geht es um eine Dauerordnung. Wenn wir fragen, was für eine Stiftung, was für eine Verordnung haben wir hier am Anfang der Weltgeschichte, dann müssen wir letztens sagen, die Ehe, die Gott stiftet, ist eine Dauerordnung. 1. Mose 1 berichtet bereits über die erste Schöpfung. Adam und Eva gehörten dazu. Solange Menschen in dieser Welt geboren werden und natürlich so lange, wie man lebt, wird die Ehe bestehen. Sie ist eine Schöpfungsordnung und solange Gott diese Schöpfung erhält, solange er die Menschen erhält, bleibt diese Dauerordnung. Die zweite Verordnung nach dem Sündenfall und die dritte nach der Sintflut und die weitere mit der Gesetzgebung, die hatte ich vorhin ausgelassen, noch eine Verordnung Gottes. Diese heben diese erste Schöpfungsordnung nicht auf. Und sogar die Reich Gottes Verordnung im Neuen Bund hebt diese Dauerverordnung nicht auf. Sie bleibt. Es geht hier um eine Dauerordnung. Die Ehe ist für die Dauer der ersten Schöpfung. Das heißt, solange man in diesem Leib wohnt und solange es Menschen gibt, gilt die Verordnung der Ehe. In der zweiten Schöpfung, wenn diese vergangen ist, wenn der Mensch zum zweiten Mal einen Leib bekommt, einen anderen mit der Auferstehung Jesu Christi, Entschuldigung, mit der Auferstehung, mit der Wiederkunft Jesu Christi, wenn die Toten wieder lebendig werden und die Gemeinde entrückt wird, dann wird der Leib verwandelt. Entrückte und Auferstehende bekommen denselben Leib und dieser Leib ist nicht ehefähig. Er mit diesem Leib wird nicht geheiratet und ein Geschlechtsverkehr geführt. In der zweiten Schöpfung fällt die Ehe weg. Matthäus 22, Vers 30. Die Sadduzäer waren eine Partei, die damals die Liberalen darstellten. Sie war wohl eine kleinere Partei, aber die Regierenden in Israel waren in dieser Partei vertreten. Die Partei war also die Herrscherpartei. Die Pharisäer waren eine größere Partei, die kennen wir vielleicht besser. Und die hatte großen Einfluss im Volk. Wir haben also diese zwei Parteien. Und die Sadduzäer glaubten nicht an Engel, noch an die Auferstehung. Jeder hat ein Interesse daran, Jesus einmal zu fangen und das mitzukriegen, wenn er sich mal versprechen würde, sich vertun würde. Und dabei hat man ihm Fragen gestellt, um ihn einfach dahin zu kriegen, dass er sich mal vertun würde. Aber niemand brachte es so weit. Die Pharisäer haben es nicht geschafft. Und dann kommen die Sadduzäer und dann wollen sie es versuchen. Und dann kommen sie mit dieser netten Geschichte. Sie ist eigentlich eine gelungene Geschichte, nicht wahr? Sie kennen sie ja. Da ist diese Frau, sagten sie, mit den 7 Männern. Sie hatte nur einen auf einmal. Aber irgendwie aus irgendeinem Grunde stirbt einer nach dem anderen. Das heißt nicht warum, aber sie sterben. Alle 7 sterben und die Frau ist immer noch am Leben. Ja, jetzt klingt es durch. Das steht nicht im Text, aber das klingt sehr laut durch. Die Sadduzäer scheinen Jesus zu sagen. Also, sie glauben doch, Rabbi, an die Auferstehung, nicht wahr? Also, ja, bitte. Jetzt hat diese Frau 7 Männer gehabt. Und sie sind Israeliten und sie werden auferstehen. Und dann sind sie im messianischen Reich. Und hat sie alle 7 Männer da? Polygamie, damit konnte man sich schon abfinden, ja? Aber jetzt Polyandrie? Das heißt, 4 Männer rein. Jesus sagt, sie machen 2 Fehler, meine Freunde. Übrigens, noch ein drittes fehlte bei den Sadduzäern. Sie glaubten nicht nur nicht an Engel, auch nicht an die Auferstehung, sondern sie glaubten auch nicht an das ganze Alte Testament als wirkliches Gottes Wort. Für sie galt eigentlich nur der Pentateuch, die ersten 5 Bücher Mose, waren für sie Gottes inspiriertes Wort. Jesus holt sie ab aus den 5 Büchern Mose. Und er sagt, sie machen 2 Fehler. Erstens, leugnen sie die Kraft Gottes. Sie glauben nicht an eine Auferstehung. Sie glauben nicht, was sie hier mir vorlegen. Sie glauben nicht, dass die 7 Männer auferstehen werden. Und sie glauben auch nicht, dass die Frau auferstehen wird. Und sie machen einen Fehler, weil sie nicht Gottes Kraft kennen. Sie denken, Gott würde nicht stark genug sein, Menschen aus dem Tode hervorzuholen. Etwas ist da nicht in Ordnung, mein lieben Freund. Und zweitens, sie machen einen zweiten Fehler. Sie kennen ihre Bibel nicht. Wenn sie schon es bei den ersten 5 Büchern Mose bewenden bleiben, dann bitte, dort steht geschrieben, ein Wort, das andeutet, dass die Auferstehung tatsächlich stattfinden wird. Denn es heißt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber die 3 sind schon gestorben. Und nun ist Gott, so informiert er sie, nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Abraham, Isaak und Jakob leben, nachdem sie gestorben sind. Gott ist zur Zeit Moses Gott des lebenden Abrahams, des lebenden Isaaks und des lebenden Jakobs. Und, was nicht so direkt im Text steht, aber Jesus zeigt, was der Text bedeutet. Wenn Gott ein Gott von Lebenden ist und Abraham, Isaak und Jakob gestorben sind, dann werden sie auferstehen. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um nur Geist zu sein. Wenn er stirbt, ist das nur etwas Vorübergehendes. Er muss auferstehen. Er muss wieder zu seinem Leib kommen. Ja? Das gehört einfach dazu. In der neuen Weltordnung, wenn die Auferstehung kommt, dann wird es keine Ehe geben, sagt Jesus. Er schließt dann noch, fügt dann noch hinzu, in jener messianischen Welt wird es keine Ehe geben, in der Auferstehungswelt. Auch darin hatten sie sich geirrt. Aber das hält er ihnen nicht vor. Das kreidet er ihnen nicht an. Er informiert und er sagt, in der Auferstehung hat man einen anderen Leib und dieser Leib ist nicht ehefähig, dann ist man wie die Engel. Die Auferstandenen sind wie die Engel sind. Sie haben Leiber, die Engel haben nicht Leiber, das ist nicht gemeint. Aber sie heiraten nicht, so wie Engel nicht heiraten und Kinder kriegen. Siebtens, noch ein letztes, das hatten wir jetzt eben besprochen, Entschuldigung. In der zweiten Schöpfung fällt die Ehe weg, Matthäus 22, Vers 30. Und noch eine andere Stelle, Galater 3, Vers 28. Eine Stelle, die heute sehr gern gebraucht wird, um die Stellung der Frau aufzuwerten, was gar nicht nötig ist, denn die Heilige Schrift hat sie schon sehr hoch gewertet. Man kann die Frau nicht höher aufwerten, als die Schrift es schon tut. Eigentlich war die Schrift die Bahnbrecherin für eine gesunde feministische Bewegung. Wenn es hier heißt, es ist in Christus kein Mann und keine Frau, dann heißt das nicht, dass der Leib mit der Bekehrung zu Jesus Christus verändert wird. Dann heißt das auch nicht, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Das will man haben. Deshalb kam auch die Unisex-Kleidung, um einfach die Unterschiede zwischen Mann und Frau zu verwischen. Das war der radikale Sozialismus der Sexualität. Er gelingt nicht. Nach wie vor bekommen die Frauen die Kinder, wenn es Kinder gibt. Nicht die Männer, die zeugen sie immer noch. Also auch die Schrift hebt nicht die Schöpfungsordnung auf mit dem Einziehen der neuen Ordnung. Wenn ich eine Tafel hätte, könnte ich einiges skizzieren. Ich zeichne einmal eine erste Schöpfung mit einem Kreis. Normalerweise wird im Christentum, nicht wie im Heidentum oder im Griechentum, im Christentum wird Geschichte mit einer Linie chiffriert, weil sie einen Anfang und ein Ende hat. Sie zielt irgendwo. Sie geht nicht in Kreisen, wahllos irgendwo durch die Geschichte, durch die Gegend, sondern Geschichte nach der Perspektive der Bibel ist eine Linie. Also, wir ziehen durch diesen Kreis eine Linie. Und diese Linie beginnt mit dem rechten oder für Sie den linken Rand, mit dem linken Rand dieses Kreises. Wir sagen, wo diese Linie den Kreis trifft, die Kreislinie trifft, da haben wir die Schöpfung, den Zeitpunkt der Schöpfung. Die Linie, die durch diesen Kreis geht, stellt da die Geschichte der ersten Schöpfung. Der Kreis stellt den Raum der Schöpfung dar, die Linie die Zeit dieser Schöpfung. Innerhalb von diesem Kreis und auf dieser Linie zeichnen wir ein Kreuz als Chiffre für das Christusereignis. Das Christusereignis besteht aus dem Einzug des Messias, des Sohnes Gottes in diese Welt, schließt sein Leben und sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt ein. Und dann kommt Pfingsten. Dieses Kreuz stellt also den Einzug und die Heilstat des Christus dar. Die Geschichte geht aber weiter. Und sie geht bis zum Ende dieses ersten Kreises. Das heißt, diese erste Schöpfung ist begrenzt nach Raum sowohl als nach Zeit. Wenn Gott dieser Schöpfung Grenzen gesetzt hat, dann hat er seine Gründe dafür gehabt. Aber wegen der Sünde fängt er neu an, innerhalb dieser ersten Geschichte. Und so zeichnen wir eine neue Welt, einen neuen Kreis, der aber offen ist. Ja. Es ist nicht ein voller Kreis, sondern er ist zu ihrer Rechten offen, weil er in die Ewigkeit geht. Diese Schöpfung ist räumlich und zeitlich endlos, uferlos. Dieser Kreis oder nicht voller Kreis durchschneidet den ersten Kreis. Ungefähr dort, wo das Kreuz steht. Das heißt, mit dem Kreuz kommt etwas Neues. Jesus bringt gleichsam mit sich das Reich, das Königreich, die Königsherrschaft des Himmels auf die Erde. Und so beginnt hier etwas Neues. Mit diesem Neuen wird aber nicht alles neu. Wenn Menschen zu Jesus Christus finden, dann werden sie nur zum Teil neu. Das ist sehr wichtig für unser Verständnis vom Heil, von der Rettung in Christus. auch was Heilungen betrifft und so weiter. Alles das gehört zu diesem Thema, aber ich würde mich verlieren, wollte ich alle diese Fragen hier jetzt schon tangieren oder besprechen. Aber genug, wenn jemand zu Christus, dem Messias, der am Kreuz hier und starb, findet, dann wird er innerlich als Person neu. Der Mensch besteht aus zwei Substanzen, einer geistigen Substanz und einer materiellen Substanz. Das Materielle ist nach der Bibel seine Hülle oder sein Gefäß oder sein Zelt, sein Haus. Und die eigentliche Persönlichkeit ist geistiger Art. Und diese wohnt im tönernen Gefäß, im irdenen Gefäß. Es wird nun mit der Begegnung mit Jesus Christus neu die Person, das heißt der Geist des Menschen, nicht der Leib, der bleibt der Alte. Deshalb seufzt er auch nach Römer 8. Er ist ein Teil von der Umgebung, von der Umwelt, die auch nicht neu wird. Aber sie wird neu werden. Und der Körper wird neu werden. Wann? Wenn Jesus wiederkommt. Dann wird zuerst der Leib des Menschen neu, schon bevor der Rest der Umwelt neu wird. Zuerst die Gläubigen, sie stehen auf mit einem neuen Leib. Und später kommt dann das Neuwerden der ganzen Schöpfung. Also, die Ehe ist eine Schöpfungsordnung, die am Anfang der Schöpfung steht und ist eine Ordnung, die durch die ganze erste Schöpfung sich durchzieht. Auch für Christen. Christen leben noch mit einem Leib, den sie von der ersten Schöpfung her haben, der für die Ehe geschaffen wurde, auch wenn ihr innerer Mensch neu wurde. Der Leib gehört noch zur alten Schöpfungsordnung und ist noch ehefähig. So lebt der christliche Mensch in der alten Welt sowohl als in der neuen Welt, in beiden Welten. Wenn Paulus in Galater 3, Vers 28 sagt, hier in Christus ist weder Mann noch Frau, Jude noch Heide, Sküte noch Griech und so weiter, dann heißt das innerlich, dort wo man in Christus ist, mit dem Leib ist man nicht in Christus. In Christus ist der Heilsraum. In Christus ist, oder Christus ist die Arche. In Christus ist der Raum der Rettung. Und dort ist der Geist des Christen, nicht sein Leib. Der Leib wird noch einmal erfasst werden von der Rettung des Christus. Aber heute noch nicht. Das heißt, innerlich sind wir als Christen auf gleicher Ebene. Das deutet Paulus auch an, Petrus auch an, in 1. Petrus 3, Vers 7. Er sagt zu den Frauen und Männern, wir sind Miterben zusammen, wenn wir beide Christen sind, sind wir zusammen Miterben des Reiches Gottes, gleichwertig in Christus. Da ist kein Unterschied innerlich, aber äußerlich, so wie wir in der Welt leben, behalten wir unsere Schöpfungsordnung und Rollen bei. Gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und aus der Art ergeben sich dann auch die Aufgaben. So wie in Christus die Gnadengaben auch die Aufgaben bestimmen. Auch eine Ehe, Entschuldigung, in der zweiten Schöpfung fällt die Ehe weg, aber nicht im Christentum. Wenn Paulus sagt in Galater 3, Vers 28, hier ist nicht Mann noch Frau, dann betrifft das nur den Geist des Menschen und ist kein Grund, Galater 3, Vers 28, ist keine exegetische Grundlage für gleiche Rollen im Dienste im Reiche Gottes, sondern es sagt etwas über das Wesen des wiedergeborenen Menschen. Und ich möchte noch hinzufügen, bevor ich diesen Punkt verlasse, auch eine Ehe, die im Ungehorsam eingegangen wurde, behält ihre Gültigkeit. Solange wir leben und solange es Menschen gibt, ist die Ehe gültig. Solange es Menschen überhaupt gibt, gibt es Ehe. Und solange Verheiratete leben, gilt die Ehe für sie, auch wenn sie mal einmal im Ungehorsam heirateten. Normalerweise, muss ich sagen, ich will noch zu Ausnahmen kommen später. Ja, ich denke, das genügt für heute Abend. Ich habe, glaube ich, schon eine Stunde referiert. Wir sind in das Thema eingestiegen. Ich muss einmal sehen. Wir haben bis Sonntagmorgen Zeit, ja? Ich muss jetzt überlegen, wie ich mein Material aufteile. Übrigens bin ich dankbar, wenn Sie Ihre Wünsche in Bezug auf Thematik innerhalb dieses sehr großen Themas mir gegenüber äußern, sodass ich mich ein bisschen orientieren kann. Es ist sehr viel zu sagen über die Ehe, die Bibel hat sehr viel zu sagen, aber man muss dann in einer so kurzen Zeit wählen. Also, das genügt dann für heute Abend. Sind noch vielleicht Fragen aufgetreten, die man schon gleich klären kann, oder wollen Sie bis morgen Abend warten? Sie können sie auch schriftlich formulieren. Ich kann sie dann morgen Abend vor meinem Vortrag morgen Abend dann berücksichtigen. Aber wenn Sie jetzt Fragen haben, dürfen Sie sie stellen. Ja, bitte schön. Ah, die Mehrehe. Aha. Gibt man dafür eine konkrete Stelle an? Oder ist es eine Annahme? Nein, ich meine Sie sagen, Sie haben von dieser Theorie gehört. Meine Frage wäre, ob man bei dieser Begründung eine konkrete Schriftstelle anführen würde, zu sagen, die Polygamie würde... Nein. Ja. Soviel ich weiß, ist die Polygamie zwar nicht gleich verboten, aber sie wird auch nie gut geheißen. Ich denke nicht, dass sie überhaupt im Gedanken Gottes da war. Vom Wesen der Ehe in 1. Mose 2 und auch im Neuen Testament müssen wir davon ausgehen, dass es eine Beleidigung und eine Kränkung der Frau ist, ein Verletzen der Würde der Frau ist, wenn man neben sie noch eine Frau für nur einen Mann stellt. Und so ist es unmöglich für mich, mir vorzustellen, dass das im Plan Gottes gewesen wäre, zwecks Bevölkerung. Ich denke, das ist eher etwas, das mit dem Trieb und mit der Autonomie des Menschen gekommen ist, dass er seinen eigenen Weg einschlägt und nicht mehr diese Schöpfungsordnung beibehalten hat. Bitte? Ja. Geduldet ja, aber nicht gut geheißen. Das sind noch zweierlei. Ja. Wie bitte? Ja. Ja. Obwohl nicht immer Feindschaft war zwischen den beiden. Die Feindschaft, die wir heute haben, ist eigenartigerweise, diese Feindschaft ist eigentlich nicht sehr alt. Ja. Araber und Israeliten haben in gutem Einvernehmen lange gelebt. Aber es ist Zündstoff dadurch gekommen. Ja, das stimmt. Ja, man muss schon differenzieren zwischen Gutheißen, Gutheißen heißt wirklich gutheißen. Es ist etwas Gutes, ja? Dulden heißt, dass Gott zunächst die Strafe aufschiebt, beziehungsweise den Mangel an Information berücksichtigt. Denn was Abraham tut, ist, seither haben wir erfahren aus den Ausgrabungen der damaligen Kultur, aus den geschichtlichen Angaben, die sich dadurch ergeben, dass Abraham durchaus innerhalb des Gesetzes der Kultur, in der er aufgewachsen war, gehandelt hat. Es war also nach dem Landesgesetz in Ordnung. Gott hat nicht gleich alles auf einmal getan. Er hat nicht alle Informationen auf einmal gegeben. Das ist schwer für uns zu fassen, aber Gott berücksichtigt Mangel an Information. Bitte. Und somit war er ein sehr guter Nachfolger Adams geworden, der auf seine Frau hörte. Als sie etwas sagte, das nicht im Plan Gottes war, ja. Es ist gut, auf die Frau zu hören, nicht so. Aber auch Männer waren fähig, sich irreleiten zu lassen. Ja. Im Plan Gottes war es nicht, denn es war der Plan Gottes von Isaac, den Nachkommenschaft hervorzurufen. Ja, bitte. Das ist zwangsläufig, nicht wahr? Ja. 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 Zur Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen gehört, dass wir alle ein Gespür für unsere Würde, für unsere Ebenbildlichkeit haben. Jeder von uns weiß um seinen Selbstwert. Die Sünde erhöht dieses Bedürfnis und wir halten mehr von uns, als sich gebührt. Aber die Antwort auf Hochmut ist nicht, dass wir uns für eine Null halten, ja, sondern dass wir uns für das halten, was Gott aus uns gemacht hat. Und jede Frau weiß um ihre Individualität, sie weiß um ihr Menschsein als Individuum und sie weiß, dass sie genau so wertvoll ist wie der Mann. Wenn jetzt der Mann seine Interessen auf zwei Frauen verteilt, dann wird sie gleichsam halbiert, was ihren Wert betrifft. Ja? Und dann meldet sich dieses Bedürfnis zu sein. Ja? Es meldet sich dann in Zank, das ist Sünde, das ist klar. Es könnte sich in Form von Leiden melden, aber auch dann wäre es ein Zeichen, dass es unnormal wäre. Ja? Wir sollten bereit sein zu leiden, wenn Gott es so führt. Aber Leiden ist auch etwas Unnormales. Und so ist es zwangsläufig, dass die Mehrehe unbequem ist, ob im Leiden oder sogar in der Sünde, ob sie zur Sünde führt. Ja, vielleicht wollen Sie das eine oder andere noch bedenken und dann können wir morgen Abend weiter besprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zunächst.